Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka.
Hallo und herzlich willkommen zu den Frechen Fragen. Wenn Sie heute ein rein gesundheitliches Thema erwarten, dann muss ich Sie ganz kurz enttäuschen. Aber ich enttäusche Sie nicht mit dem generellen Thema, weil heute geht es um KI. KI, da gibt es eine Ambivalenz, das ist mir klar. Und wir möchten uns heute mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz im Krankenhaus beschäftigen. Es geht um Chancen, es geht auch um Risiken und es geht auch um bereits existente Erleichterungen. Und ich bin froh, dass heute bei uns ist Dr. Sander Konya, Radiologe und KI-Experte und Softwareentwickler. Herzlich willkommen. Wie nehmen Sie denn die derzeitige Entwicklung KI im Krankenhaus, also an der Heilung der Menschen beteiligte KI-Systeme wahr?
KI ist nicht Neues im Krankenhaus oder in den Krankenhäusern. Bereits in den 2050er, 60er waren Modelle, die Probleme gelöst haben. Aber diese Modelle waren damals gezielt auf so keine Nischeaufgabe gemacht worden. Die haben aus Bildern entschieden, ist da eine Fraktur oder nicht. Ja. Aber in den letzten Jahren ist die Entwicklung so rasant, so schnell geworden, dass wir nicht mehr solche Nischenmodelle haben, sondern sogenannte Large Language, so große Sprachmodelle, die in der Lage sind, einen massiven Korpus von Text zu verdauen und synthetisieren, zusammenfassen, davon stichpunktartige Informationen rauszunehmen. Und in den letzten Jahren wandelte sich es wiederum, dass das diese Sprachmodelle nicht mehr Text, sondern auch Bilder und andere Modalitäten mit sich aufarbeiten können. Bilder, Audio, so Ton oder Texte. Und die werden in jedem einzigen Prozess im Krankenhaus, Verwaltung oder halt Therapie eingebaut werden. Demnächst. Und die sind bereits schon immer mehr präsent.
Speziell auch im diagnostischen Bereich gibt es ja schon diese Anwendung, weil KI einfach mal, ich sag mal, auch besser ist als ein Arzt, oder?
Provokante Frage.
Ja.
Es gibt Bereiche, wo KI bereits bessere Ergebnisse liefern kann, als ein Konsens von mehreren Spezialisten, zum Beispiel in Mammographie, Brustkrebs-Screening, gibt es Modelle, die in der Tat entweder on par oder besser sind als ein Expertenpanel. Mhm. Man muss sich so vorstellen, dass diese KI-Lösungen noch keinen endgültigen Befundtext schreiben für uns. Aber die lösen repetitive Aufgaben. Und zwar lösen gut, um Organe auszumessen. Ja, also ausmessen, zum Beispiel Gefäßdurchmesser, wo dann die Engstellen ganz gut quantifiziert werden können. Diese Teilschritte sind bereits automatisiert in vielen Bereichen. Aber es gibt noch nicht so was, dass man hier ein Bild und schreibe so einen endgültigen Befund. Gibt es noch nicht. Mhm. Aber ganz bestimmt kommt es irgendwann mal.
In der radiologischen Diagnostik spielt ja KI schon im Gerät eine Rolle.
Ja.
Weil diese KI mit so vielen Daten gefüttert ist, also Patientendaten auch, sodass, also so habe ich das zumindest verstanden, so viele Patienten wird ein Arzt nie in seinem Leben sehen. Und dadurch ist sie zielgenauer auch in der Diagnostik.
Genau, das trifft zu bei der Training. Ein Training, so ein Modell, sieht so aus, dass man, es gibt unterschiedliche Trainingsformen natürlich, aber eins davon sieht so aus, dass man viele Beispiele dem Modell zeigt, was zuvor moderiert wurden durch Human. Also zum Beispiel, das sind in Datenbank drin.
Genau.
Und wir wissen, okay, da war ein Tumor, da war nichts. Und da haben wir sehr viele von denen, Hunderttausenden sogar, nicht in dieser Klinik, aber in allgemein. Und anhand dessen, anhand diesen riesigen Datensatz, lernt einfach das Modell, wie die voneinander zu unterscheiden sind. Mhm. Es gibt andere Lernmethoden auch, wo man nicht mal sagt dem Modell, was die Wahrheit ist, sondern er soll anhand den in Bildern oder in Texten, je nachdem, was für eine Verwendung oder Anwendung das ist, draufkommen, also in dem Bild versteckten Informationen draufkommen. Ja. Da gibt es zwei unterschiedliche Kategorien oder sogar drei oder fünf oder je nachdem. Und das findet dieses Modell inhärent von sich selbst aus.
Ja, und habe ich vielleicht noch andere Daten, die das Ganze, ich sag mal, noch etwas komplexer und damit aber eindeutiger machen, oder?
Es gibt immer in guten Fällen einen so echten Ground Truth sozusagen, sodass die Wahrheit entspricht.
Ja.
Damit ist die Lern- oder diese Anlernphase deutlich einfacher natürlich.
Wo gibt es denn an der Zentralklinik jetzt schon sehr erfolgreiche Umsetzung, also bis auf die Diagnostik? Die wurde ja auch verbaut in dem einen oder anderen neuen Gerät. Wo gibt es denn sonst noch Anwendungsmöglichkeiten?
So, zum Gerät wollte ich dann noch sagen, dass in unserem neuen Photon-Counting-CT ist bereits ein KI auch eingebaut, was den Patienten, der aufliegt, erkennt, welcher Körperteil wo ist und anhand der Anmeldung bereits es einstellt. Also das ist ein Schritt, was die MTA macht, historisch, aber jetzt scheinbar immer weniger, weil das Gerät einfach dann in Position fährt und damit stellt sicher, dass eine angewendete Dosis so wenig bleibt, wie es nötig und möglich ist, zum Beispiel. Und so kleine Schritte, die man nicht mal wahrnimmt, sind eingebaut in den Gerätschaft. Außer der Diagnostik, da gibt es zumindest, was an Patientenversorgung angeht, natürlich den herkömmlichen Geräten, ein einfaches Diktiergerät.
Ja.
Das, was wir jeden verwendet, da ist auch KI eingebaut. Das, was Audio-Ton in Text umwandelt. Und die Möglichkeiten, die da durchkommen und kommen werden, sind auch enorm. Aber ich denke, darüber noch ein bisschen später.
Wo liegen denn aus Ihrer Sicht die größten Chancen auch für ein Krankenhaus im Einsatz der KI?
Also die Patientenversorgung allein, da gibt es sehr viele Schritte, wo KI eingesetzt werden kann. Von der administrativen Teil durch den ärztlichen Bereich für Informationssynthetisierung, Informationsstrukturierung bis auf den Pflegebereichen, wo auch diese Planungsvorgänge und die administrative Vorgänge, die nicht unmittelbar mit Patientenkontakt zu tun haben, die können auch aufgenommen werden. Zum Beispiel Pflegekräfte, wenn die zum Patienten gehen, ich sehe das in der Nähe Zukunft kommen, mit einem entweder so Brille, die da alles aufnimmt, was sie da tun. Und da fällt diese administrative Vorgänge,
diese Dokumentation,
die dokumentieren müssen, was die gemacht haben, wann die gemacht haben, ob es gemacht wurde. Und dann gibt es genug Zeit mit dem Patienten.
Mehr Zeit,
genau. Und darum geht es.
Ja.
Darum geht es, diese Administrationsaufwand, die Bürokratie so zurückzubringen oder so zurückzuschaffen, dass man mehr Zeit mit dem Patienten verbringen kann.
Und das ist auch für Ärzte beispielsweise, also die Dokumentation und ich sag mal diese ganzen Papierkram und Bürokratie.
Genau, da gibt es eigentlich mehrere Schichten dazu. Wenn man ein Patientendokumentation liest, das sind sogar hunderte Seiten, Geschichte von dem Patienten, das zu verdauen, also das dauert ewig.
Ja.
KI ist in der Lage, das in Sekunden zu machen und kontextrelevante Informationen aus dem Patientengeschichte herauszuholen. Zum Beispiel, also gerade Beispiel, allergische Reaktion auf dies und das. Ja, nein.
Ja.
Ja? Hatte Patient schon OP in diesem Bereich? Ja, nein.
Ja.
Dazu müsste man wirklich viel durchlesen.
Ja.
Natürlich, Patient kann man auch fragen,
aber
ist der Patient nicht in den Zustand?
Ja.
Dann ist es dann erschwert. Und es geht darum, die Information so schnell wie es möglich für die Entscheidungsfindung bereitzustellen. Dann Entscheidungsfindung. Ja? Bei der Entscheidungsfindung kann KI so Zweitmeinung dazu fungieren. Also der entscheidet nicht, aber der zieht in Erwägung mögliche seltene Diagnosen zum Beispiel. Und sagt, diese Konstellation anhand Labor und hunderte von Seiten, das könnte noch das sein. Überleg mal das.
Das sind dann wie Wahrscheinlichkeitsrechnungen.
Das basiert alles auf Wahrscheinlichkeitsrechnung anhand den trainierten Datenbank. Genau. Synthetisiert das Modell eine innere Wahrscheinlichkeit davon, was der sagen wird. Und anhand diesen Dateien kommt er auf die Wahrscheinlichkeit, dass hier diese Texte, diese Diagnose in diesem Sinne höher wahrscheinlich ist als anderen oder in Frage kommt sozusagen.
Also wird dann quasi Labordiagnostik, ich sag mal Vorgeschichte, wie auch immer, jeweils mit irgendeinem bestimmten Punktwert in diese Systeme eingespeist und führt dann zu einem Gesamtergebnis oder führt das jetzt zu weit, dass ich mir jetzt Gedanken mache, wie so eine Diagnose zustande kommt dann?
Zurzeit ist es erschwert durch diese Lösungen, alle Informationen in einen Kern oder Kernsystem zuzugreifen. Aber natürlich, zu einer Diagnosestellung braucht man ihre Information, was man als relevant betrachtet ankommt. Und auch die Modelle sind in der Lage, nicht relevante Informationen rauszufiltern für den Kontext.
Gibt es aber, wenn man davon ausgeht, auch Risiken? Also welche Risiken birgt denn der Einsatz von KI, außer dass ich beispielsweise, dass jemand jetzt, ich sag mal, eine falsche Krankenkassenkarte hat?
Ja. Also wo große Chancen gibt es, gibt es immer große Risiken.
Ja.
Eine der Risiken ist, dass die Modelle sind nicht unfehlbar. Sie können Fehler machen und es ist schwierig nachvollziehen, wie ein Modell auf eine Schlussfolgerung kommt. So diese Blackbox, schwarze Kiste, Informationen gehen rein und dann spuckt es was aus. Ist es gut, ist es nicht gut? Woher nimmt er das?
Ja.
Ja, so Nachvollziehbarkeit, das ist ein Risiko. Dafür gibt es auch Methoden, wie man das gegenarbeiten, anfechten kann. Zum Beispiel Quellenangaben zu jeder Äußerung im medizinischen Kontext. Wo kommt dieser Fakt, diese Aussage her?
Genau.
Konsil, dieser Satz, und dieser Satz, etc. Da gibt es weitere Risiken. Wenn man als Arzt den blind vertraut, dann befürchte ich, dass da eine Dequalifizierung vorgenommen wird. Dass da man vergisst, da Muster zu erkennen.
Ja.
Ja, wenn die
man lernt selbst nichts mehr.
Richtig, wenn die Modelle die einfachen Sachen lösen, da fällt das weg von Alltag, dann bleiben die komplexe, schwierige Fälle, wo man auch das verloren hat, die Fähigkeit, durch den Ausfall in der Einfachen selbst drauf zu kommen, wie man das löst.
Dann ist man dann nur noch AI-Arztassistenz.
Hoffentlich.
Hoffentlich nicht.
Werden wir eine Lösung finden, wie wir das auch in der Ausbildung und im Alltag so integrieren können, dass diese Ängste oder diese Probleme nicht vorkommen.
Wir haben gerade über die Diagnostik, also großes Potenzial natürlich Diagnostik. Die Ausbildung muss wahrscheinlich mindestens genauso gut sein, auch der neuen Mediziner, der jungen Mediziner. Wie ist es mit, ich sag mal, therapeutischer Planung oder wie kann denn KI auch in der Notfallversorgung, also ich stelle mir das hier auch im ländlichen Raum irgendwie hochinteressant vor, weil ich sag mal, so eine Nota wie in Bad Berka, die nächste ist, weiß ich nicht, 20, 25 Kilometer weiter, gibt auch eine Chance, oder?
Absolut. In der Notversorgung, Notfallversorgung spielt Geschwindigkeit und Priorisierung eine Rolle. Da kommt ein Patient rein und da muss man eigentlich sofort alles Wissen übergeben von dem Patient und sollte im besten Fall alles, was bereits im Krankenhaus mit dem so Patientengeschichte wissen, zumindest den Teil, was zu dem Fall oder zu diesem aktuellen Fall gehört. Und da kommt KI in Einsatz bereits in nicht nur Studien, sondern in praktischen Anwendungen, dass KI zuhört zu dem Patientenübergabegespräch und bis zum Ende kann es schon heraussuchen, welche vorherige Fälle in der Krankenhaus oder in dem Krankenhaus schon mit dem Patient in Verbindung waren, welche relevante Diagnosen oder Patientengeschichte davon zu dem Fall wirklich Relevanz haben und das dem Arzt sofort vorzeigen, ohne Zeitverlust, ohne dass die selbst recherchieren müssen.
Ja.
Also die Zeit, was da gewonnen wird, ist sehr wichtige Zeit.
Ja.
Zweitens, dasselbe kann dazu führen, dass nicht, also vor allem in einem großen Notfallversorgungszentrum, wo sehr viele Patienten gleichzeitig aufschlagen, dann so eine Priorisierung anhand diesen vornimmt.
Ja, also Triage.
Triage,
quasi.
Richtig. Triage pur, genau. Was ein guter Assistent schon bereits macht, aber da kann auch das geholfen werden. Genau deswegen, weil die Informationen sind sehr schnell verarbeitet.
Ich habe da mal so einen Kasten gesehen, also wo sich der Patient quasi reinsetzt für das Erstgespräch. Das ist in, das war in Gießen, so ein Kasten an der Uniklinik. Und da hat in diesem Kasten hat quasi eine Stimme mit mir gesprochen, hat mich nach meinen Symptomen gefragt, hat dies, das und jenes. Und hat dann wahrscheinlich aufgrund, wenn überall dort so ein Gerät stehen würde, und diese KI sagt, ja, wer sind Sie denn? Was führt Sie hierher? Und so weiter und so fort. Und dann könnte ja bereits, also jetzt die ganz grobe, diese Triagierung könnte ja bereits durch eine KI vorgenommen werden. Zumindest in Kliniken, wo 50, 60 Leute aufschlagen und vielleicht auch das Ganze sicherer wird für das Notfallpersonal.
Wie das auswirkt oder wie das wird, weiß man nicht natürlich, aber ich kann mir vorstellen, dass wir in diese Richtung bewegen, vor allem, dass das die Patienten immer mehr Notfallversorgung für Nicht-Notfälle ausnutzen.
Ja.
Und da ist, wenn ein Patient, der im Notfallzentrum sich meldet, noch in der Lage ist, mit so einem KI-System ein Gespräch zu führen, sage ich, dass dann der kann das tun. Ja?
Okay.
Weil in der Regel Notfälle sind liegend reingebracht.
Ja, ich denke mir immer, also einen bestimmten Leidensdruck haben ja die Leute, wenn die sich in der Nota melden.
Das ist nicht zu diskutieren, klar.
Und auf der anderen Seite könnte ja eine solche, ich nenne es jetzt mal, weiß ich nicht, eine Erstnota-Box oder so, auch gerade im ländlichen Raum dafür sorgen, wenn da noch irgendwas angeschlossen ist, dass jedem klar ist, wo muss denn jetzt, ich sag mal, der Arzt in der Region jetzt mit dem Fahrrad losfahren? Oder
dafür
ist einer in der Nähe?
Dafür muss man wahrscheinlich in der Zukunft nicht mal in die Klinik kommen,
ja,
sondern so Telemediziner oder telemedizinische Dienstleistung. Aber wir sollten nicht anhalten dabei, weil vor einer geplanten Patientenaufnahme kann das auch erfolgen.
Ja.
Warum nicht? In häuslichen Umgebungen.
Ja.
Alle Aufklärungen, alle Vorgespräche, alle fehlenden Informationen können so durch aufgenommen werden und Patientenaufenthalt dadurch drastisch verkürzen.
Ja, und viele haben dann keinen Weißkittelblutdruck, ne? Also und sind dann auch etwas
entspannt. Es gibt sehr viele Vorteile, natürlich, das ersetzt nicht eine Untersuchung, weil was der Patient erklärt, sind die Symptome, die wahrgenommenen Symptome, aber was der Arzt dann operativ oder diagnostisch durcharbeitet, die sind die richtigen Symptome, die aufgenommen werden müssen. Also das ist nur eine Vorbereitung, ein Zeitspalt, ein Effizienzsteigerung. Ja. So muss dann das alles betrachten und nicht als Ersatz.
Ja. Also über das Pflegepersonal haben wir ja schon gesprochen. Da wären quasi diese Dokumentationspflichten wären weg als entlastendes Element. Sehen Sie noch weitere Möglichkeiten, wo das passieren kann?
So, die KI-Modelle haben keine Form, keine mechanische Form, aber mit der Entwicklung der Robotik kann man gut vorstellen und wird auch kommen, dass man auch KI-Gehilfe dann bei der Seite hat, die Routineaufgaben erledigen können, die einfach Essen verteilen oder Medikamente hinbringen oder sogar physische Aufgaben helfen, die sind robust. Ja.
Blutdruck messen, Temperatur messen.
Was je nachdem, also vorstellen kann ich mir auch alles. Natürlich ist es nicht immer so einfach, wie gesagt, aber die Großteil der Routineaufgaben, dabei kann man schon sich was einfallen lassen.
Genau. Patientenkommunikation wird ja auch immer wichtiger, auch im Zuge dieser KI-Geschichte. Was halten Sie denn von diesen so virtuellen Assistenten oder von Chatbots oder wie auch immer? Ist es, das ist ja eigentlich immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebaut. Wird es da in Zukunft auch Modelle geben, die auf unterschiedliche Bedürfnislagen eingehen können?
Ganz bestimmt.
Ja.
Wir haben jetzt schon mal erwähnt darüber, dass vielleicht vor einem stationären Aufenthalt beginnt man mit so einem KI-Assistent, der das alles vorbereitet, alles abfragt, alles sortiert, die fehlenden Sachen einholt, automatisiert, ohne Stress, ohne Zeitdruck. Das kann ein Chatbot-Anwendung sein.
Ja.
Während des Aufenthaltes, wir erst erstellen medizinische Berichte, die unverständlich sind. Aber KI-Anwendungen existieren bereits, die so einen medizinischen Text in einfachen Text umformulieren können, sodass man verständlich Sprache das liest. Was habe ich denn wirklich? Weil hier steht was auf Lateinisch, aber ich verstehe nicht mal die Hälfte.
Und in verschiedenen Sprachen wahrscheinlich, dann hätte man auch das Problem.
Das ist natürlich schon auch nahezu gelöst, dass das nicht nur auf Deutsch, sondern beliebige Sprache übersetzt werden könnte. Und ich sehe das auch nach der Entlassung eine Möglichkeit. So, warum können wir uns nicht, vor allem bei chronischen Erkrankungen, nicht so einen virtuellen Coach uns vorstellen, was die auf Lebensstiländerung, also ein Patientenadherenz, den vorgegebenen Änderungsvorschläge nachverfolgt. Haben Sie jetzt Ihre 5 Kilometer heute geschafft?
Genau.
Nein.
Oder der Kühlschrank, hast du wirklich Hunger oder ist dir langweilig?
Gut, das, genau, wer weiß, was der Dichter gedacht hat dabei. Aber klar, man kann den gesamten Aufenthalt vor, während, nach solche Gehilfe sich vorstellen, was wirklich Positives bringen können.
Ja, und ich sag mal, ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr unterstützend sein kann. Das ist ja dann.
Vor allem die Patienten machen das bereits so mit Modellen, die, wer weiß, wie die Daten aufarbeitet.
Jede App hat das.
Jede App hat das. Oder wie würde ich mich fühlen, also meinen eigenen Befund an ChatGPT zu weitergeben, wenn ich wusste, dass das eine Klinik so eine Lösung hat, was höchstwahrscheinlich sicherer ist.
Aber die KI wird ja mit dieser Art von Sachen auch wiederum quasi gefüttert.
Ja, genau.
Wenn
man die Datenschutzbedingungen gelesen hat, weiß man genau, dass die angegebenen Daten für Weiterentwicklung verwertet werden können und werden auch
natürlich sichern. Genau. Was ist denn zurzeit so Ihr Lieblingsentwicklungsprojekt in Bezug auf KI hier in der Klinik?
Zurzeit. Zurzeit ist es eine schwierige Frage. Ich liebe jedes Projekt auf den einfachen Grund, weil jedes Projekt ein klein anderes Puzzle ist, ein klein anderes Teilgebiet löst. So mich fasziniert, dass wir nicht mehr nur Bilder haben als Input zu diesen Modellen, sondern Text, Gespräch, Bilder, Videos nehmen können und deren Zusammenspiel in eine Form umwandeln, was uns praktische Aufgaben löst. Aber wenn ich einen picken müsste, dann es ist nicht jetziger, sondern ein Projekt von 2021, wo ich ein Modell entwickelt habe, das auf Röntgenbilder die Tubuslage, endotracheal Tubuslage anschaut und bestimmt, um zu sehen, ob das nicht zu weit, zu tief liegt für den Patienten, weil das gegebenenfalls gefährlich sein kann.
Ja.
Und das alles total komplett automatisiert.
Ja.
Als das Bildröntgen wird, auf Intensivstation gemacht wird, wird archiviert und da greift ein Modell auf ein neues Bild an und schaut, okay, das ist weit weg, nicht zu tief.
Aber auch von der Verhältnismäßigkeit, also jeder Mensch ist ja anders. Ja.
Da ist die Verzweigung von
Luftröhre
ist unser tiefster Punkt.
Genau.
Und das kann mein Modell dann schauen und die Spitze von dem Tubus und die zwei korrelieren. Spitze muss höher sein als Verzeigung. Wenn so ein Problem sieht, dann kann eine Warnmeldung sagen, hey, hier könnte was sein.
Ja.
Schau mal erstmal drauf.
Ja.
Vorher, also die anderen 100 befundest.
Genau.
Und dann ist noch Zeitgewinn.
Sehr wichtig auch für die Prognose des Patienten, dass da nichts schief gelaufen ist.
In der Regel ist das klinisch schon auffällig, aber da können wir Problem vorgehen, das zu vermeiden.
Ja.
Und mit diesem Projekt habe ich auch einen Wettbewerb gewonnen damals. Deswegen ist es ein der Lieblingsprojekten.
Sehen Sie es schon als Idealzustand an, wie Ärzte, ich sag mal auch mit, Sie sind ja nun beides. Sie mögen IT und Sie mögen auch die Medizin. Das kann man jetzt nicht von jedem Arzt sagen und auch nicht jeder ITler mag das Organische. Das ist schon was Besonderes, dass man irgendwie eine Affinität zu beiden Themenfeldern so hat. Wie kann denn diese Zusammenarbeit dieser eigentlich zwei Professionen irgendwie verbessert werden? Oder wo sehen Sie Chancen, das auch zu verbessern?
Natürlich, also die zwei Gruppen sprechen andere Sprache. Mhm. Also da ist immer ein Übersetzungsproblem dabei. Okay. Ja. Die Ärzte müssen einfach lernen, wie man das Problem formuliert, damit IT nicht nur eine vage Aussage, KI soll das machen, sondern ein konkretes lösen kann.
Genau.
Dafür IT muss auch sich weiterentwickeln, weil sie müssen statt ein Servicepartner ein Innovationspartner werden und selbst auch in der Stand sein, die Lösungen, die jetzt nicht vor 2 Jahren, sondern vor paar Monaten, paar Wochen auf den Markt gekommen sind, in der Lage sein, einbauen zu können.
Okay.
Natürlich so weit, dass die Möglichkeiten das ergeben. Mhm. Natürlich die Insellösungen in einer Klinik, nicht nur in unseren, sondern überall ist das Problem, erleichtern dass das nicht. Mhm. Ja, also da kann man Nische-Probleme lösen mit KI, aber so ein System, globales System, Krankenhausinformationssystem, ist doch nicht, wo es als Werkzeug für jeglichen Schritt eingebaut ist. Aber ich erwarte, dass so eine Lösung oder ein System kommen wird. Natürlich dann Schlussfolgerung ist, dass die Kommunikation, die IT und Arzt muss am selben Tisch sitzen und dieselbe Sprache sprechen.
Sind Sie Dolmetscher zwischen den zwei?
Absolut.
Ja.
Fühle ich mich in der ersten Zeit auch so.
Ja, ja. Nun sind ja, ich sag mal, die in Deutschland umgesetzten Datenschutzbestimmungen relativ hoch angesetzt. Und es nimmt auch in Europa nicht jedes Land so ernst, wie Deutschland das tut, auch vom Datenschutz her. Heißt das, dass andere Länder, auch andere Gesundheitssysteme mitunter auch schon deswegen schneller reagieren können, weil sie eben, ich sag mal, sich nicht jedes Mal den Hals brechen müssen, bevor da irgendwas Neues passieren kann.
Ja. Ich würde sagen, dass die Regelung ist nicht relativ und absolut
hoch. Ja.
EU hat einen strengen Datenschutz und Medizinproduktengesetze der Welt. Und daher fallen wir einfach weg hinaus gegenüber den anderen Ländern, China, Vereinigten Staaten.
Ja.
Die entwickeln ihre eigenen Lösungen ohne Ende. Aber EU und vor allem Deutschland mit den strengen Gesetzen erlaubt das nicht. Die Entwicklung ist sehr teuer dadurch. Mhm. Natürlich, das ist Flucht und Segen, weil die Entwicklung ist sehr teuer und sehr langsam dadurch. Mhm. Ja. Aber auf der anderen Seite als Anwendung in einem Krankenhaus, wenn man so ein zugelassenes Produkt hat, das ist ein Garant.
So Gütesiegel. Ne?
Genau, Gütesiegel, sodass das alles entspricht. Mhm. Also immer beide Seiten abwägen. Ich persönlich sehe, dass das dadurch die Entwicklungen so im Haus sehr erschwert sind, bleiben auf Forschungsebene und sehr schwierig in Produktion umzusetzen.
Was gibt's denn, was könnte es denn quasi im Jahre 2050 oder von mir aus auch noch ein paar Jahre, also im Jahre 2100 für Einsatzgebiete der KI geben? Oder spielt das schon deswegen keine Rolle mehr, weil quasi der Mensch an sich schon überflüssig generiert hat?
An meiner herseherischen Fähigkeit arbeite ich noch.
Ja.
Es gibt Experten, die sagen, dass bis zum Ende 2029, bis 2030 werden wir so intelligente Modelle haben, die nicht nur ein Mensch hier IQ übersteigen, sondern eine große Gruppe oder sogar ein Gesamtbevölkerungs Ego übersteigen. Und die können uns in Wege helfen oder nicht helfen, je nachdem, je nach Betrachtungspunkt, die wir nicht mehr vorstellen können. Mhm. So weit würde ich nicht mal gehen, dass es 2050, weil diese Expertenschätzung wurde in den letzten 15 Jahren immer kürzer, mhm. immer kürzer, immer ja, kürzer. Mhm. Weil die Durchbrüche kann man nicht sehen. Mhm. Sei es Rechenkapazitätssprünge mhm. oder halt Modelle, Effizienz, so also Modelleffizienzsprünge. Ja. Die sind auch nicht linear steigen, sondern mhm. da gibt es ein exponentielles Wachstum, was man genau. sieht. Und man unterschätzt diese exponentielle Wachstum. Also die Modelle, die jetzt fähig sind, sind schon bereits ein PhD-Niveau in vielen Feldern, sagen zumindest die Experten.
Also wenn die KI dann auch noch emotional beziehungsweise auch zum Beispiel Humor produzieren kann, der noch besser ist als der Humor eines jeden Menschen. Hm.
Interessanter Ansatz. Die Modelle ähneln zu jedem humanen Interaktion. Mhm. Das bedeutet, die können Empathie zeigen, mhm. wenn sie dazu programmiert oder aufgefordert sind. Die können Humor zeigen. Die haben keinen Humor selbst.
Genau.
Aber sie können so agieren, so akten wie ein bester Schauspieler.
Ja.
Je nachdem, was das Ziel da hinten steht. Mhm. Und das sollte man nicht verwechseln damit, dass man solche Modelle als Lebewesen betrachtet.
Okay.
Da gibt es einen großen Unterschied.
Ja, das war heute ein ganz spezielles Interview zum Thema KI im Krankenhaus. Vieles wird schon gemacht, viele Pläne haben Sie noch. Ich habe den Grobentwurf für dieses Interview, habe ich einfach mal die KI befragt. Muss aber sagen, ich war sehr unzufrieden mit den Fragen. Also ich habe sie umgeschrieben und habe noch welche hinzugefügt oder so. Das soll jetzt kein Lob an mich sein und ich schätze mal, in einem halben Jahr stelle ich die Frage nochmal. Derselben KI und die hat inzwischen aus diesem Interview gelernt und stellt andere Fragen, möglicherweise, schon möglich. Ich sage ganz, ganz herzlich Danke an Dr. Sandor Konya für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Es hat Spaß gemacht. Ja. Es war mal so ein Ausblick in die Zukunft und so mal, ich sag mal, so ein bisschen intensiver so über KI im Krankenhaus nachgedacht. Vielen herzlichen Dank. Und Sie schalten am besten beim nächsten Mal wieder ein. Das waren die frechen Fragen an Chefärzte, diesmal mit einem KI-Experten. Wir haben noch keine Klinik für KI, aber vielleicht kommt das ja auch noch, vielleicht in ein paar Jahren. Ansonsten passen Sie auf sich auf, achten Sie auf Ihre inneren Werte. Schönen Tag noch und danke fürs Zusehen.